ist gut. Vater, wir danken dir jetzt, dass die Herzen jetzt offen sind zu deiner Ehre. Vater, wir wollen es nicht von Menschen erwarten, sondern wir wollen von dir heute erwarten. Danke, dass bei dir die Fülle ist und bei dir ist alles in der Gegenwart Gottes. Und so kommen wir heute zu dir, Jesus, als deine Kinder, als die Gemeinde, ja, die Christusgemeinde Pforzheim, Jesus, ein Teil der Braut von Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du heute in Fülle gibst. Du bist ein Gott, der in Überfluss geben will. Und so segne ich jeden Einzelnen. Ich danke, dass die Herzen offen sein werden zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Es ist ein Vorrecht für mich, heute hier bei euch sein zu dürfen. Ich werde oft eingeladen in anderen Städten und auch ja, anderen Ländern auch, wo ich predige, aber selten in Pforzheim. Und Jesus sagt, der Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in der Vaterstadt. Und hier ist meine Vaterstadt, bin drüben geboren, im städtischen Krankenhaus, Luftlinie, ein paar hundert Metern, vor 34 Jahren. Und so ist es ein Vorrecht für mich, in der eigenen Stadt zu sein. Ja, und deswegen habe ich sofort zugesagt, vielen, vielen Dank. Als ich gebetet habe für euch und Gott hat mir gesagt, sprich das an mit diesen vier Freunden. So wie du sagst, Gott will euch was geben. Und ich glaube, dass es dran ist. Und wir wollen den Text mal zusammen lesen. Ah ja, bevor ich das lese. Wer von euch kennt mich überhaupt gar nicht? Ihr werdet mich heute kennenlernen. Gut. Okay, also hier, Gebet um Heilung, das ist das Thema, was vorgegeben ist. Und wir lesen zusammen aus Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Das ist also die ehemalige Kapernaum, in der neuen Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Achtung, vier Männer trugen ihn. Die Geschichte kennt ihr schon gut vom letzten Mal. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch den sie den Gelähmten auf der Matte hinunterließen. Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich um zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Eine starke Geschichte, oder? Gott zeigte seine mächtige Kraft, zeigte, was er durch seinen Sohn Jesus Christus machen kann und machen will. Und eine faszinierende Geschichte, weil hier sind ein paar Punkte, die jetzt zusammenkommen, die ich euch heute zeigen will, die ich euch heute vor euch bringen möchte. Da ist Jesus in einem Haus, er predigt. Überall, wo er predigt, sind eine Menschenmasse immer da. Menschen kommen, sie wollen ihn berühren, sie wollen von ihm Heilung haben, sie wollen Antworten haben, sie wollen, dass eine Antwort Gottes zustande kommt. Und eine Menge ist um sie herum, das ganze Haus ist voll. Sogar im Außenbereich stehen sie und man kommt nicht rein. Und da bringen sie einen Gelähmten zu Jesus, einen Gelähmten, der selber nicht laufen kann. Und sie bringen ihn von vier Männern getragen. Diese vier Männer versuchen reinzukommen, schaffen es nicht. Und jetzt kommt etwas Cooles zustande. Sie gehen aufs Dach und decken das Dach ab. Stellt euch mal vor, Ich predige hier und das Dach wird abgedeckt. Es bröselt hier runter, ja. Tumult, die ersten Leute sprechen, was fällt denen da oben ein, was die da machen. Aber sie hatten ein Ziel. Sie wollten zu Jesus kommen. Die Leute, die in Gesetzlichkeit waren, die Pharisäer, Schriftgelernten, sagen, was fällt denn denen da ein, das dort zu machen? Aber der Glaubende geht auch über die Grenzen der Gesetzlichkeit hinaus. Dem Glaubenden, der ein Ziel hat, den juckt es nicht arg, wie die Traditionen sind und was jetzt gerade hier möglich ist und was nicht. Er hat ein Ziel im Auge und ist bereit, als verrückt zu zählen. Ist bereit, als du bist ja nicht mal ganz sauber zu zählen, weil er ein Ziel hat. Er will zu Jesus kommen. Und diese vier Freunde waren bereit, sich als verrückt zu zählen. Haben sie auch gemacht. Sie haben was Verrücktes gemacht. Und sie decken das Dach ab, Tumult. Und dann stell dich mal das vor, physisch. Ja, ein Seil wahrscheinlich dabei. Und da kommt, also während Jesus redet, die Menge guckt zu, kommt da ein Kranker runter. Könnt ihr euch das vorstellen? So langsam, so runter, kommt er runter. Und er kommt nach unten. Und alle gucken nur auf diesen Kranken. Totale Ablenkung. Viele, viele waren da, die wollten was von Jesus haben. Und mitten während dem empfängt es aber ein ganz anderer. Der Gelähmte. Wie oft sitzt du im Gottesdienst und der es empfängt, ist jemand ganz anders. Was hat dieser anders? In meinem eigenen Leben habe ich erlebt, ich erzähle gleich die Geschichte, dass der Glaube der kranken Person entscheidend ist. Sehr, sehr wichtig. Aber was auch wichtig ist, ist der Glaube der vier Freunde. Und hier kommt es zustande, dass dieser Gelähmte wird runtergebracht vom Dach und er kommt dahin. Und jetzt denken alle, was macht jetzt Jesus? Er tut nicht schelten und sagt, was macht denn ihr hier für Dreck? Was macht denn ihr hier? Das ist nicht in der Regel. Was macht denn ihr hier eigentlich? Nein, er sieht etwas, die vier Freunde. Meistens in der Bibel war es immer entscheidend, der Glaube der kranken Person. Dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dir geholfen, steht da drin. Fast immer. Und hier ist einer der wenigen Bibelstellen, wo plötzlich der Glaube entscheidend ist von diesen vier. Faszinierend. Jesus sieht den Kranken vor sich, während er hier predigt. Steht vorne, die Menge ist dort, sieht den Kranken und schaut auf die vier und spricht. Oder bevor er spricht. Er sieht die vier und sieht in ihren Augen Glauben. Wir wollen nochmal rein in diesen Vers 5 da. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Gehen wir gleich auf den Satz ein. Aber was bewegt Jesus zu sprechen? Der Glaube der vier Freunde. Da sieht er die vier Freunde, sieht ihren Glauben und spricht zu dem Gelähmten. Kann es sein, dass in deinem Leben dein Glaube ausschlaggebend ist für den Nächsten in deiner Umgebung? Antwort: Ja. Kann es sein, dass Gott dich beruft, einer von diesen vier zu sein? Antwort: Ja. Kann es sein, dass Gott will, dass du prophetisch deine kranken Leute in deiner Umgebung zu Jesus bringst? Mit Glauben? Antwort: Ja. Gebet um Heilung ist hier die Frage, ist hier das Thema. Wir können einfach nur beten und sagen, hier sei geheilt und geh wieder weg. Das ist eine Möglichkeit. Oder wir können im Glauben beten. Das ist ein großer Unterschied. Sei du einer dieser vier, wo den Kranken zu Jesus bringt. Vielleicht hast du Leute in deiner Umgebung, die sind depressiv, die sind enttäuscht, die sind verletzt, die sind körperlich krank, was auch immer. Und du redest einfach über sie. Ja, das sind halt die. Oder du kommst mit Glauben, nimmst diesen Kranken, nimmst diesen Verletzten, nimmst diesen Enttäuschten und sagst, Jesus, ich bringe ihn heute zu dir. mit Glauben komme ich zu dir. Dein Glaube, bitte pass es auf, dein Glaube hat einen Unterschied in der geistlichen Welt. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er. Faszinierend. Also ich finde es faszinierend. Der Glaube der Freunde macht etwas in der geistlichen Welt. Und jetzt geht's weiter. Jesus hätte ja ziemlich einfach sagen können, steh auf, sei geheilt und geh nach Hause. Macht er nicht. Jesus provoziert. Jesus kommt und sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und die, stell dir mal die vier Freunde vor. Die wollten ja, dass er geheilt wird, nicht, dass seine Sünden vergeben wird. Ja? Oh nein, Ziel nicht erreicht. Das stehen die da oben am Dach. Und was passiert jetzt? Jesus hat ein Ziel. Jesus möchte etwas zeigen. Jesus hat ein Ziel und bringt es zustande. Was geschieht da? Während er das sagt, Vers 5, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Vers 6, einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Jetzt kommt's. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Möchte mal was fragen. Wie oft sitzt du auf deinem Stuhl und denkst dir, wie kann der da vorne das sagen? Was fällt dem ein, das zu sagen? Jesus sieht die Gedanken, weißt du das? Hier steht, wenn ihr mal noch mal mitliest, wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Dachten sie. Sie haben es nicht ausgesprochen. Während du hier sitzt und bestimmte Gedanken hast, sieht Jesus das. Alles. Dachten sie. Sie haben hier nicht gesprochen, sie haben gedacht. Sie haben etwas sich gedacht. Und jetzt kommt's. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Also stellt euch das vor. Der Kranke kommt darunter. Er spricht, deine Sünden sind dir vergeben. Da sitzen ein paar Kritiker und sagen, wie kann der das machen? Und Jesus sieht die Gedanken. Jesus hat eine Gabe der Erkenntnis, Wort der Erkenntnis. Und er sieht die Gedanken. Er erkennt in seinem Geist die Gedanken, die in dem Raum laufen. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Er sieht genau jeden Gedanken hier drin. In seinem Geist erkannte er, steht da drin, seinem Geist erkannte er, was in ihnen vorging. Also es war ja kein Satz gesagt worden. Er hat nur gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sind sie da kritisch im Herzen. Und dann liest er die Gedanken, empfindet sie, spürt es in seinem Geist. Und dann spricht er das aus. Aber die haben nichts gesagt. Er spricht es aus und das ist ziemlich peinlich für die Schriftgelehrten, weil sie wie ertappt sind. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Wozu denkt ihr sowas? Was macht ihr da drinnen? Warum? Warum? Kritik gegen das Wort Gottes tötet den Same des Glaubens. Zerstört das Gesäte, was Gott hineingelegt hat. Jesus sagt, das Wort Gottes wird ausgesät und dann kommt Betrug des Reichtums, Begierden nach den übrigen Dingen und so weiter. Die ganzen Dinge da, ja, wo den Samen wieder raubt. Wie oft sitzen wir in der Gegenwart Gottes? Die Herrlichkeit Gottes ist da und Gott sät aus und will Wunder tun. Und dann sitzen Leute da und kritisieren. Und dieser Kritik nimmt es wieder weg. Klaut es gerade wieder. Ich möchte dich ermutigen, nicht einer von den Schriftgelehrten zu sein. Ich möchte euch ermutigen, einer von den vier Freunden zu sein. Amen. Einer von den vier, die glauben. Dem Glaubenden, sagt Jesus, ist alles möglich. Alles ist möglich. Warum denkt ihr solche Dinge in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Jetzt versucht er sie herauszufordern. Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Also er provoziert sie jetzt. Er sagt, was ist leichter? Einfach nur sagen, deine Sünden sind dir vergeben, verschwinde wieder. Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Kennt ihr die Maria Prean? Maria Prean? Ja. die hat ja ein großes Werk in Uganda. Und die hat ein Krankenhaus auch aufgebaut. Und jemand von unserer Gemeinde war jetzt dort. Und da ist im Krankenhaus, ist so ein, also im Eingangsbereich steht so ein Schild. Nimm dein Bett, nee, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Also direkt im, dass du erst gar nicht rein musst. Das ist cool. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und diesen Satz nimmt Jesus hier und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und bevor das spricht, provoziert er die Schriftgelehrten und sagt, was leichter, liebe Schriftgelehrten, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Frage an euch, was ist leichter zu sagen? Genau, das ist leichter zu sagen. Kann man ja nicht prüfen irgendwie, ne? Von außen. Denn Menschen sehen nur, was von außen ist, Gott sieht ins Herz. Was wir Menschen sehen, ist nur, was von außen ist. Das heißt, dieser Satz ist einfacher. Und jetzt provoziert Jesus etwas. Eine Folie weiter. Er nimmt zwei Sachen zusammen. Weiter. Nimmt, eine Folie weiter, bitte. Jawohl. Eins zurück. Perfekt. Jesus hat ein Erlösungswerk. Jesus zeigt hier bewusst, liebe Schriftgelehrten, liebe Pharisäer, bevor er den Kranken heilt, will er etwas zeigen. Mein Erlösungswerk, was ich am Kreuz getan habe, ist eine Verbindung zwischen Vergebung und Heilung. Was ich mache, ist nicht nur heilen oder nicht nur vergeben. Was ich mache, ist vergeben und heilen. Er zeigt hier eine Kombination. Bewusst stoppt er da drin und sagt, in meinem Erlösungswerk ist Heilung und Vergebung zusammen. Da hängt was zusammen. Als Jesus, jetzt eins weiter, als Jesus gesprochen hat, es ist vollbracht, hat er die Strafe auf sich genommen und uns Frieden gegeben. Das ist ein Erlösungswerk. Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, hat er die Krankheit getragen, damit du Heilung bekommst. Als Jesus gesprochen hat, es ist vollbracht, hat er die Sünde auf sich genommen, damit wir Gerechtigkeit Gottes haben in ihm. Als Jesus gesprochen hat, es ist vollbracht, hat er jeden Fluch zerbrochen, damit du im Segen Gottes lebst. Als Jesus gesprochen hat, es ist vollbracht, hat er jede Armut auf sich genommen, damit du durch Jesu Armut reich werden würdest. Und jetzt kommt die Krönung überhaupt, als Jesus gesprochen hat, es ist vollbracht. Am Erlösungswerk Jesu hat er den Tod auf sich genommen, damit wir durch den Tod leben dürfen in Ewigkeit. Jetzt werden Amen gut. Jesus hat gesprochen, es ist vollbracht. Und hier, in dem Moment, wo Jesus diesen Kranken da, diesen Gelähmten vor sich hat, verbindet er zwei wichtige Dinge. Vergebung mit Heilung. Er nimmt hier zwei Dinge zusammen und sagt, ich vergebe dir, also ich nehm die Vergebung auf dich, nimm die Sünde weg von dir, Nummer 3 hier, und ich löse Nummer 2, also 2 und 3 ist hier zusammen. Aber Jesus' Erlösungswerk ist noch viel größer. Aber Jesus zeigt bewusst, liebe Pharisäer, ich bin der Sohn Gottes. Wenn ich etwas tue, heile ich und vergebe. Das ist ein Erlösungswerk Jesu. Bitte, bitte, tut es nicht auseinanderprimeln und sagt, das ist vielleicht Jesus und das vielleicht nicht. Jesus ist, soll man sagen, er ist der Sohn Gottes. Wenn Jesus gesprochen hat, es ist vollbracht, hat er es wunderbar gemacht. Und am Kreuz von Golgatha hat er deine Strafe auf sich genommen, damit du die Gerechtigkeit Gottes würdest in ihm. Der Frieden lag auf ihm, ja, oder Strafe lag auf ihm, damit wir durch ihn Frieden haben. Die Krankheit hat er getragen, damit wir Heilung haben in ihm. Die Sünde hat er auf sich genommen, damit wir die Gerechtigkeit Gottes sind in ihm. Er hat den Fluch zerbrochen. Jeder Generationsfluch ist zerbrochen. Jeder. Galater 3. Warum? Weil er am Kreuz hängt. Damit der Segen Gottes da ist. Um euretwillen ist er arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden würden. Und dann hat er den Tod auf sich genommen, damit wir ewiges Leben haben. Jesus steht vor diesen Gelähmten. Er ist noch nicht geheilt. Und Jesus provoziert die Schriftgelehrten und sagt, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Er provoziert dir bewusst und sagt, da ist mehr drin im Thema Heilung, wie nur körperliche Heilung. Da ist mehr drin. Da ist viel mehr drin. Und er verbindet hier Nummer 2 und 3 zusammen. Ich vergebe und ich heile genauso. Und dann wollen wir nochmal ins Wort hineingehen. Was sagt Jesus hier? Er stellt eben diese Frage, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Vers 10. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Jesus stoppt die ganze Sache und sagt, damit ihr das kapiert, dass ich Sünden vergeben kann, spreche ich jetzt gleich. Mit der Tatsache, dass er heilen kann, zeigt er, er ist Gott und er kann auch Sünden vergeben. Er tut es bewusst zeigen. Jesus weiß, dass das die Leute sehr provoziert und sie hin ins Kreuz bringen. Aber es ist sein Auftrag, es ist sein Auftrag. Und diese Vollmacht hat Jesus uns gegeben. Uns gegeben. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte, ich befehle dir. Jetzt kommt dieser Satz. Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das könnte er auch vorher schon sagen. Hat er nicht. Er wollte bewusst zeigen, Vergebung und Heilung sind ein Teil des Werkes Jesu Christi, der er am Kreuz von Golgatha tun wird. In dem Moment, ja. Von unserer Sicht aus gesagt, hat er gesagt, oder aus unserer Sicht heute, im Jahr 2016, hat er es bereits getan. Und dieses Erlösungswerk Jesu ist genauso reell, genauso wirksam, genauso kraftvoll, genauso anwesend hier, wie vor 2000 Jahren. Amen. Genau das Gleiche. Vers 12, da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Könnt ihr das vorstellen? Mitten in der Öffnung kommt da so ein Gelähmter runter, kann sich überhaupt nicht bewegen. Jesus provoziert erstmal theologisches Gespräch da zwischen den Schriftgelehrten. Der Mann denkt, okay, was macht der Jesus jetzt hier? Aber irgendwann kommt der Satz, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und in dem Moment ist er einfach gehorsam, steht auf, nimmt sein Bett und geht nach Hause. Und ein großes Erstaunen ist dort. Er nahm die Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Welche Gruppe war da drin nicht so glücklich? Genau. Frage an dich, bitte nicht beantworten, das ist eine rhetorische Frage. Wenn du ein Wunder erlebst oder siehst in deiner Umgebung, wie reagierst du? Bist du außer dir vor Freude? Großes Erstaunen, preist Gott und sagst, sowas habe ich noch nie erlebt. Oder sagst du, wie kann der das machen? Das ist nur Schauspiel, das geht doch gar nicht. Funktioniert es überhaupt? Ist es überhaupt echt? Geht sowas? Bist du dir sicher? Wie reagierst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich möchte dich herausfordern. Dieses Wort von Jesus ist genauso aktuell heute. Wenn Jesus gesprochen hat, es ist vollbracht, hat er ein Erlösungswerk gemacht, wo er zeigt, ich kann heilen und ich kann befreien und ich kann neu machen und ich kann vergeben. Jesus Erlösungswerk ist groß. Groß und mächtig. Amen. Freu dich mit den Leuten, die etwas erleben mit Gott. Freu dich mit den Leuten, die geheilt werden, mit denen, die ein Wunder, eine kleine Gebetserhörung von Gott empfangen. Jawohl. Freu dich. Denn dieses Mitteilen, ja, mit dem Nächsten freuen, ist ein geistliches Prinzip. Macht etwas auf in der geistlichen Welt, sodass wir das auch empfangen können. Weil wir dankbar sind. Das macht etwas auf, dass wir eine Einheit sind im Glauben und wir empfangen aufgrund dessen, weil wir uns freuen für den Nächsten. Das ist so. Ja, möchte ich ermutigen da drin. Aber was ich eigentlich hinaus will heute, was so sehr wichtig ist für mich, Vers 3, da wurde der Gelähmte gebracht, von 4 Männern getragen. Sie wollten zu Jesus, doch sie konnten da nicht durch. Und dann Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah. Der Glaube der 4 Freunde ist entscheidend für die Heilung auch der Person, die du bringst. Kann das sein, dass der Glaube einer anderen Person hilfreich ist? Antwort ja, es ist so. Wo ist es geschehen? Der Diener vom Hauptmann von Kapernaum oder Kapernaum heute hat Jesus, der war gar nicht da, dieser Diener. Und Jesus sagt zu ihm, dir geschehe nach deinem Glauben. Er war frei. Der Diener hat gar nicht, wir wissen gar nicht, ob er geglaubt hat. Aber in dem Moment, wo der Hauptmann geglaubt hat, war der Diener gesund von jener Stunde. Sofort. Eine zweite Sache, eine Fernheilung der Tochter von dieser kananäischen Frau. Und dann sagt Jesus zu ihr, kommt diese Frau zu ihm und sagt, ja, bitte mach, meine Tochter ist hier krank und so. Sagt er, nee, ich komme doch nicht für euer Volk. Sagt er, aber auch die Hunde nehmen diesen Brotkrümel, richtig. Und dann sagt er, wow, dein Glaube ist groß, dir geschehe nach deinem Glauben. In dem Moment, wir wissen gar nicht, ob die Tochter auch geglaubt hat, war sie geheilt. Der Glaube von dir ist entscheidend für deine Umgebung. Der Glaube von dir ist entscheidend für die Entwicklung der Gemeinde. Den Glauben, den du hast für deine Familie, ist entscheidend für die Entwicklung deiner Familie. Den Glauben, den du hast für deine Arbeitsstelle, ist entscheidend für deine Arbeitsstelle. Den Glauben, den wir haben für die Landtagswahl nächste Woche, ist entscheidend für die Landtagswahl nächste Woche. Den Glauben, den wir haben für unser Land, ist entscheidend für die Entwicklung unseres Landes. Wie sprichst du gegen unser Land? Oh, das ist alles blöd hier. Das hat Macht, was du aussprichst. Oder sagst du, jawohl, wir haben krasse Umstände, aber mitten während diesen Umständen, Gott wird wirken. Jesus Christus ist der Herr über Deutschland und Deutschland gehört Jesus Christus. Weil hier Jesus regiert und weil hier Gott etwas noch machen wird in den letzten Tagen. Welchen Glauben hast du? Dir geschehe nach deinem Glauben. Da kommt diese Frau zu Jesus und aufgrund ihres Glaubens wird die Tochter geheilt. Der Beamtensohn, ja, von diesem Beamten eben, auch in Kana, sagt Jesus, dein Sohn lebt und der Mann glaubte dem Wort und von jener Stunde war dieser Sohn geheilt. Wir wissen gar nicht, ob er geglaubt hat, dieser Sohn, aber er hat etwas rausgemacht. Ich möchte nur kurz meine Geschichte erzählen und dann wollen wir zu einer prophetischen Handlung kommen. Ich glaube, die wichtig ist für uns oder für euch als Gemeinde und somit auch für uns als Gemeinde. Ich bin als Pastorsohn aufgewachsen, du hast schon gesagt, es ist ein Vorrecht, ein Pastorsohn zu sein. Danke. Ich bin glücklich und dankbar, einen solchen Vater zu haben, den ich hatte. Oder den ich heute noch habe, ja. Der das Beste, was er mir gegeben hat, den Glaubenslauf vollendet hat, dass ich da weiterlaufen kann. So eine Vorrecht. Okay, aber jetzt eine andere Geschichte. Ich bin aufgewachsen da drin eben und war immer so ein Durchschnittssohn, nichts Besonderes irgendwie, nicht besonders in der Schule, in der Gemeinde immer so da mitgelaufen und so. Und habe 6 Geschwister, eine ziemlich große Familie haben wir. Ein Neffe ist hier, Dennis, der kommt auch gleich mit einer prophetischen Handlung. Eine Nichte da ganz hinten wackelt gerade ihre Sophia, der neueste Zugang im Hause Exler. Und so bin ich aufgewachsen in einer großen Familie und plötzlich wurde ich unheilbar krank. MS, Multiple Sklerose. Kennt das irgendjemand? Ja, MS. Ich habe 50% meiner Sehkraft verloren von heute auf morgen. Bin also in einer Jugendfreizeit, ich war gerade Jugendleiter, bin ich aufgewacht morgens und konnte plötzlich die Leute nicht mehr erkennen vor mir. Dann wusste ich nicht, was ist da los und dann... der nächste Schub oder der nächste Ausfall in meinem Leben war, ich konnte nicht mehr laufen. Mein rechtes Bein hat mir funktioniert. Halbseitig konnte ich nichts mehr spüren, also Sensibilitätsstörungen hier, konnte nichts mehr fühlen und nichts mehr geklappt. Und dann der nächste Schub war, ich konnte nicht mehr schreiben und war kurz vor meinem Studium, war gerade in meinem Zivildienst dann drin. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, die haben da rumgeguckt und rumgemacht, ins Krankenhaus rein, dann haben sie festgestellt, MS, du bist unheilbar krank. 2 Wochen lang haben sie mich da getestet und so, habe gesagt, okay, du hast 3 Schübe gehabt in deinem Leben. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr laufen. Und dann entlassen sie mich nach Hause und sagen, du bist unheilbar krank. Wir können nichts machen. Also bei dem können wir nur dich spritzen. Du kannst dich da wie so ein Junkie spritzen, jeden 3-mal in der Woche. Aber das hilft nur dann, dass es halt später kommt, diese Schübe und nicht so hart. Aber man kann das Ding nicht heilen. Und dann haben sie gesagt, wenn das Ding gut verläuft, das war 2003, wenn das Ding gut verläuft, wirst du in 2 Jahren im Rollstuhl sitzen. Du kannst zu dem Zeitpunkt nicht mehr laufen. Wir schätzen eher früher. So bin ich nach Hause gekommen. Ich komme nach Hause vom Krankenhaus mit dieser Diagnose unheilbar krank. Und Ich weiß im Moment noch, das war Sommer. Meine Eltern sitzen da auf den Treppen da, meine Geschwister hinten dran. Und sie sitzt auf dieser Treppe, meine Mutter, und sie weint. Sie hat diese, sie sitzt dort und sie weint und sieht mich kommen und ich humpel rum und sagt, hey, lieber hätte ich es gehabt, anstatt du. Und da habe ich gemerkt, es gibt manchmal Phasen im Leben, wo wir nicht für den Nächsten gehen können. Wir können nicht die Leid wegnehmen vom Nächsten. Aber wir können glauben, wie die vier Freunde. Und sie weint und sagt, hey, lieber hätte ich es gehabt, anstatt du. Und ich wusste, Gott will etwas machen in meinem Leben, mir etwas zeigen. Und so kamen wir nach Hause mit einer unheilbaren Krankheit, Diagnose. Ich hatte einen Haufen MS-Bücher, ich musste mich informieren über diese Sache. Und und dann habe ich etwas passiert, was ich nicht verstanden habe. Ich habe ja 6 Geschwister plus Eltern, also 6 Leute plus Eltern. Und jeder hat einen Tag genommen in der Woche zum Beten und Fasten. So wurde die ganze Woche durchgebetet und durchgefastet für mich, weil sie verstanden hatten, das ist kein Problem von Daniel, das ist ein Angriff gegen unsere Familie. Und ich habe nicht verstanden, in 10 Jahren ungefähr habe ich nicht kapiert, was in dem Moment geschehen ist, bis Gott mir diese Bibelstelle offenbart hat, den Glauben der Freunde gesehen hat. Diese Familie, meine Familie, hat mich genommen in der Trage zu Jesus gebracht, hat mich hingelegt vor Jesus. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er. Das spüre ich, jetzt wird es gut hier drin, das ist cool. Gut, super. Gut. Und dann war ich eben unheilbar krank, komme da nach Hause und so und alle nehmen mich ins Gebet hinein. So viele Leute haben mir die Hände aufgelegt und Gemeinden haben für mich gebetet und so. Und so war ich zu Hause dann in meinem Tisch, oder vor meinem Tisch saß ich da. Links war die Diagnose unheilbar krank. Rechts das Wort Gottes. Jesaja 53 zum Beispiel. Durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Und ich nehme das Wort Gottes und habe die ganzen Heilungsbibelstellen ausgesprochen. Und bin alleine in meinem Zimmer, ungefähr so ein Raum hier, und spreche aus, die Strafe lag auf dir zu unserem Frieden. Und durch deine Striemen ist mir Heilung geworden. Und ich spreche es aus und humpel rum und sage, durch deine Striemen ist mir Heilung geworden. Und ich denke mir, hoffentlich sieht mich keiner. Das ist ja total verrückt, was ich da mache. Es ist nicht die Realität, was ich ausspreche. Es ist die Wahrheit. Mit der Wahrheit Gottes, die einen Namen hat, Jesus Christus, können wir jede Realität verändern in unserem Leben. Ich habe die Wahrheit ausgesprochen. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Was Jesus sagt, ist die Wahrheit. Nicht, was deine Gefühle dir sagen, was dein Körper dir sagt, was deine Umstände dir sagen, was die Wettervorhersagen dir sagen oder was die Konjunkturentwicklung dir sagt. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was das Wort Gottes sagt. Das sind nur Realitäten, die in deinen Augen dich reingucken und versuchen, den Glauben zu killen. Der Glaube ist aber entscheidend für die Entwicklung deines Lebens und für die Entwicklung deiner Leute um dich herum. Halte bitte diesen Glauben fest. Halte ihn fest. Und so stehe ich in meinem Zimmer und spreche es aus und laufe rum. Durch deine Striemen ist mir Heilung geworden. Danke, dass dein Wort sagt, dass ich geheilt bin. Und ich spreche es aus. Ich bin geheilt durch das Blut Jesu Christi. Und es verändert sich überhaupt nichts. Meine Gefühle sagen, hey, du bist ja total verrückt. Du bist ja auch schon bald schizophren. Hoffentlich guckt dich da keiner an. Und ich spreche es immer wieder aus, ich bin geheilt durch das Blut Jesu Christi. Und mit jedem Wort, was ich spreche, wächst Glaube. Denn woher kommt der Glaube? Nicht aus einer Überanstrengung von irgendwelchen Taten. Der Glaube, Römer 10, Vers 17, kommt aus dem Hören. Das, was du hörst, das glaubst du auch. Es ist so. Wenn du Sorge, Zweifel, Depression und Angst hörst, kommt die Frucht daraus. Wenn du das Wort Gottes hörst, entsteht biblischer Glaube. Und dem biblischen Gläubigen ist alles möglich. Amen. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Und dann sitze ich so oder stehe so in meinem Zimmer und spreche das aus. Und jedes Mal, wo ich das Wort Gottes ausspreche, wächst Glaube. So einfach ist das. Du kannst die Glaube produzieren. Glaube kommt vom Hören der Predigt, ja? Des Wortes Gottes. Und habe ich es ausgesprochen die ganze Zeit. Und danach habe ich dann wieder die MS-Bücher gelesen und gemerkt, was für Nebenwirkungen diese Sache hat und was alles geschehen wird in meinem Leben. Das war krass. Mein Glaube war auf dem Nullpunkt. Da habe ich wieder das Wort Gottes genommen und mein Glaube ist wieder gestiegen. Dann habe ich wieder die MS-Bücher gelesen und mein Glaube war wieder auf dem Nullpunkt. Das war ein Kampf, nicht im Körperlichen, das war ein Kampf in der geistlichen Welt. Epheser 6 sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte der Finsternis in den Himmelswelten. Da läuft der eigentliche Kampf ab, in dem Bereich. Ich habe verstanden, das ist, die Leute, die Ärzte wissen ja nicht, woher das kommt, psychosomatisch von irgendwo da hinten, und das ist meistens ein geistlicher Kampf dahinter. Ja? Und der Einzige, wo da drin wirklich heilen kann, ist der Arzt der Ärzte, Jesus Christus. Und dann habe ich verstanden, das ist ein geistlicher Kampf da drin. Ich war irgendwann fertig mit diesen MS-Büchern, habe die dann weggelegt, habe nur noch das Wort Gottes dann ausgesprochen die ganze Zeit. Und mit jedem Mal, wo ich es ausgesprochen habe, ist mein Glaube gewachsen. Körperlich ist gar nichts passiert, gar nichts. Null. Ich humpel da rum, kann nicht laufen, spüre meine halbe Seite nicht. Aber etwas ist geschehen. Der Schlüssel ist, der Heilung ist geschehen in meinem Leben. Ich habe das geglaubt, was Gott mir sagt. Der Glaube ist in meinem Herz gekommen. Diesen Glauben konnte, glaube ich, niemand sehen. Ich habe dann irgendwann meine ganze Familie zusammengerufen, habe ihnen halt erzählt, was die Ärzte so meinen, was dann geschehen wird. Und es war eine depressive Stimmung, weil ich dauernd irgendwelche Tatsachen aussprechen musste. Und dann habe ich geswitcht. Und ist okay. Und habe gesprochen danach. Aber ich glaube, dass ich geheilt bin. Körperlich war ich aber krank. Das ist überhaupt nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Ich weiß nicht, ob man das von außen überhaupt kapieren kann, wenn man da mittendrin sitzt und so. Das kam gar nicht an. Null kam das an. Ja. Aber entscheidend war der Glaube in meinem Herzen. Und dann bin ich eben zum Arzt gekommen da, der mich in diese Kernspintomographie gebracht, diese MRT da hinein, haben dann eine Aufnahme von mir gemacht. Und gucken sie mich nochmal an danach und sagen sie, hey, das ist komisch, wir finden nichts mehr. Das war vorher alles da, MS ist da und wir finden nichts mehr. Das kann nicht sein, das muss eine Fehlaufnahme sein, das geht nicht. Machen wir noch einmal. Okay, nochmal gemacht, gleiches Ergebnis wieder, ein paar Wochen später. Und dann haben sie gesagt, wir wissen jetzt nicht, was los ist, wir warten mal ein halbes Jahr. Gut, haben ein halbes Jahr gewartet. Und dieses halbe Jahr, also nochmal, ich habe den Glauben in meinem Herzen, kam hoch, wie? Durch das Wort Gottes. Der Glaube war stark und irgendwann war ich so überzeugt davon, ich bin geheilt. Egal, was mein Körper mir sagt. Egal, was meine Umstände mir sagen. Egal, was meine Gefühle mir sagen und egal, was die Diagnose sagt. Das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. Okay, gut. Alles super. Es sind verschiedene Ebenen im Raum, von daher ist alles gut. Und ich weiß, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und dann spreche ich das aus und in meinem Glauben, in meinem Herzen entsteht Glaube. Und dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, sagt die Bibel. Ja? Und dann bin ich beim Arzt und er sagt, oh, wir wissen nicht, was es ist, komm nochmal im halben Jahr. Und in diesem halben Jahr habe ich jedes Mal diese Heilungsbibelstelle ausgesprochen. Ich habe also gehumpelt die ganze Zeit, konnte schlecht schreiben, habe nichts gespürt und so. Und dann ging der Prozess der Heilung bei mir los. Es war also keine plötzliche Heilung, in einem Tag plötzlich geheilt. Bei mir war der Heilungsprozess für ein ganzes halbes Jahr. Hat eben gedauert. Ich war insgesamt 3,5 Jahre war ich krank, hatte die MS in meinem Leben. Und Gott hat nach und nach meinen Körper wiederhergestellt. War ganz langsam, also ein halbes Jahr. Nach einem halben Jahr komme ich zum Arzt und der guckt sich das alles an, fragt mich, wie es mir so geht. Und sage ich, ja, das letzte halbe Jahr konnte ich langsam wieder besser laufen. Langsam wieder besser spüren. Langsam wieder kamen meine ganzen Gefühle zurück. Langsam konnte ich wieder schreiben. Langsam, und jetzt kommt es, was man nicht trainieren kann. Langsam kam meine Sehkraft wieder zurück zu 100%. Und dann checkt er mich durch und sagt, tatsächlich, alles ist weg. Hat mich nochmal in diese MRT reingesteckt. Sagt, wir finden da nichts mehr. Und dann hat er mir Diagnose gegeben und gesagt, oder Diagnose zurückgenommen hat, gesagt, aus einem medizinisch nicht erklärbaren Grund war das Ding plötzlich da und jetzt ist es weg und wir mussten es halt zurücknehmen und ich habe ihm gesagt, ich kann es erklären, ich weiß es, ich habe da schon über Heilung gepredigt, schon vor 10 Jahren jetzt und habe dem das gegeben, aber für Medizin ist es nicht leicht, sowas zu packen, ja, das zu nehmen. Es ist eine andere Ebene, es ist eine geistliche Ebene eben Und Jesus hat gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Das ist eine andere Ebene. Ich möchte dich ermutigen da drin. Da ist eine Kraft da drin. Ja, und dann hat er mich, er wusste nicht, was da jetzt passiert. Hat er mich jedes Jahr gerufen. Komm ab in die Röhre. Bin ich jedes Jahr in die Röhre gegangen. Mehrere Jahre. Und jedes Mal war nichts da. Und dachte, okay, du musst nicht mehr kommen. Alles ist gut. Und 2003 haben die gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich das 13. Jahr vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Und sein Name ist Jesus Christus. Amen. Ich möchte dich ermutigen, ja. Ja, Gott hat mein Leben dadurch verändert. Und wisst ihr, durch den Glauben können wir alles empfangen, nicht nur Heilung. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Alles, 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 alles. Und hat einfach mein Leben verändert und ich bin heute dankbar, nicht für die Krankheit, ich bin heute dankbar für diese Zeit, wo Gott mich durchgetragen hat. Und egal, in welcher Zeit du heute bist, schau auf Jesus. Er ist derjenige, wo befreien kann, heilen kann, retten kann. Und dann kannst du irgendwann sagen, jawohl, danke Jesus für diese Zeit, wo du mich rausgetragen hast und mich auf ein neues Level gebracht hast. Mit dir will ich weitergehen, Jesus. Amen. Wir wollen eine prophetische Handlung machen. Wir haben noch ein paar Minuten. Gott hat mir das gezeigt. 70 Kilo, gell? Ja, Dennis, 70 Kilo. Ich habe mir auch ein Pflaster aufgemacht, damit er krank aussieht. Er repräsentiert jetzt den Gelähmten. Ja? Hinten haben wir eine Trage, habt ihr gesehen, glaube ich. Ne? Alex, mein Freund, hat organisiert von einem professionellen Krankentransporter. Haben wir eine professionelle Trage geholt. Wir wollen eine prophetische Handlung machen. Jetzt, er legt sich auf diese Trage drauf. Und ich möchte 4 Männer bitten, die das, ganz wichtig jetzt, die das prophetisch spüren für die Gemeinde. Wir wollen den Auftrag Jesu, dieser Freunde, in der Gemeinde umsetzen. Ja, wir wollen für Heilung beten. Ja, wir wollen das tun, was Jesus sagt. Wir wollen mit Glauben zu Jesus kommen. 4 Männer, die bereit sind und sagen, jawohl, ich nehme ihn, das ist nur eine Vortrageaktion, körperlich gesehen. Geistlich gesehen passiert gleich ein Durchbruch in der geistlichen Welt. Weil in dem Moment, wo ihr die dann, also du legst dann da drauf, 4 Männer tragen dich nach vorne, ihr bringt ihn nach vorne als prophetischen Akt. Menschlich gesehen ist da nicht viel los. Aber geistlich geschehen spricht Gott und wir reagieren im Gehorsam. Das ist eine Kombination, die ganz, ganz wichtig ist. Ich rufe euch auf, ein Aufruf Gottes, ich rufe euch auf, im Glauben als Freunde zu stehen. Die 4 Freunde, die zu Jesus kamen, haben geglaubt. Und aufgrund ihres Glaubens hat Jesus gesprochen zu einer anderen Person. Was ist alles möglich in dieser Gemeinde, wenn ihr im Glauben steht? Wenn ihr im Glauben aufsteht und sagt, jawohl, und wir machen es im Glauben. 4 Männer, steht mir bitte auf, wo sagen, ich bin bereit, diesen prophetischen Akt zu machen. Okay, 6 ist auch gut. 2 Demütige bitte wieder hinsetzen, jawohl. Gut. Jetzt haben wir nur noch 3. Noch ein Mutiger wieder vor, okay. Gehst du nach hinten? Und 4 Männer nach hinten. Und wir machen jetzt einen prophetischen Akt im Glauben. Also es ist nicht entscheidend, dass jetzt etwas geschieht hier. Wichtig ist, dass wir einen Akt machen im Glauben. Wenn Gott das spricht, müssen wir es auch machen. Es war nicht leicht, diese Krankentrage da zu organisieren. Aber Ziel ist erreicht. Für euch ist es da. Komm, wir beten jetzt währenddem, ja? Ist okay? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir heben deinen Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es klappt 1A hier. Super. Okay, ihr könnt gucken, dann er kommt. Brüssel von der Decke. Das ist ein prophetischer Akt, was gleich geschieht. Ihr als Gemeinde bringt den Kranken zu Jesus. Sehr gut macht er das. Sehr gut. Geht's, Dennis? Ja? Super. Super. Könnt ihr mal vorne hinstellen, ihr vier? Könnt ihr mal die Hände ausstrecken? Geht das? Ja. Vater, sie sind repräsentativ, sind sie nach vorne gekommen und sie haben diesen Kranken gebracht, Jesus. Und Vater, du hast gesagt, Vater, dieser Glaube der vier Freunde ist entscheidend, auch für diese Gemeinde. Und ich segne jetzt diese vier, die stellvertretend diesen mutigen Schritt des Glaubens gegangen sind. Und ich bete, Vater, dass du, Vater, ihren Glauben, Vater, wachsen lässt in Jesu Namen. Und dass hier diese Gemeinde, Vater, verändert wird zu deiner Ehre. Und dass ein prophetischer Akt des Glaubens geschieht, Vater, mehr und mehr. Und ich breche jetzt, Vater, diesen Geist des Unglaubens. Und ich danke dir, dass jetzt ein neuer Glaube geschieht, Vater, in ganz vielen von dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde bekannt wird als die, die den Glauben der vier Freunde hat. Weil die Leute hier glauben, geschieht ganz viel weit. Und ich segne jetzt diese vier und ich danke dir, Vater, dass sie es gemacht haben. Ich danke dir für diesen Akt des Glaubens und danke, Vater, dass das geschieht, was du gesagt hast, Jesus. Alles ist möglich für den, der da glaubt, in Jesu Namen. Amen. Nehmt ihr Platz? Ohne Klatschen bitte, sonst das macht was, sonst könnt ihr ihn wieder freimachen vielleicht. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Kannst du dir lassen. Okay, das ist alles, was ich sagen wollte. Das ist wichtig, was geschehen ist, ja? Habt ihr das gepackt? Hab ich noch ein paar Minuten? Ja? Zeit ist um. Aber ich habe gestern vor euch gebetet und ich habe einen Eindruck gehabt, zwei bestimmte Gruppen nach vorne zu rufen, die wichtig sind für heute. Ich habe gebetet und dann hat Gott mir zwei Gruppen eben gezeigt. Die eine Gruppe ist, Leute, die haben keine Hoffnung mehr. Ich sehe eine Hoffnungslosigkeit. Also Menschen, die eine Hoffnungslosigkeit vor sich haben, ist wie eine Mauer. Ich habe so eine Mauer gesehen, eine Mauer, die unüberwindbar ist. Eine Mauer, die, du stehst vor einer Mauer. So, ja. Und du kommst nicht weiter. Das geht. Du kommst gar nicht drüber, du kommst nicht links, nicht rechts. Die Mauer ist vor dir. Und der Teufel versucht, Hoffnungslosigkeit in dich hineinzusäen. Er versucht, Hoffnungslosigkeit reinzunehmen. Wenn du jetzt Glauben hast, dass wenn wir beten zusammen, dass diese Hoffnungslosigkeit verschwindet, steh auf und komm nach vorne. Sei mutig. Sei mutig. Wir sind hier so in den linken Bereich. Was wir machen, ist ein Glaubensschritt. Glaubensschritt, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, so viele kommen, dann mache ich den zweiten Eindruck dann später. Bist du noch rüber, so, ja? Super. Super, ihr seid Glaubenshelden. Okay, Joachim, kannst du mitbeten vielleicht mit den Ältesten? Wir wollen jetzt beten im Glauben. Super. Einfach die Hände auflegen kurz und wir beten. Vater, wir danken dir. Könnt ihr die Hände nochmal ausstrecken als Gemeinde? Super, ihr seid Glaubenshelden. Jetzt können wir es machen als die vier Freunde, okay? Ihr seid jetzt die vier Freunde, die glauben. Und weil ihr glaubt, geschieht was. Vater, wir danken dir, dass diese Hoffnungslosigkeit jetzt verschwindet in Jesu Namen. Wir zerbrechen, Vater, diese Mächte der Finsternis. Hoffnungslosigkeit verschwindet jetzt in Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater, dass jetzt eine neue Hoffnung geschieht zu deiner Ehre. Vater, ich bete jetzt, Vater, für jeden Einzelnen, Vater, dass diese Decke der Hoffnungslosigkeit verschwindet in Jesu Namen. Neue Hoffnung zustande kommt, Kraft fließt in Jesu Namen zu deiner Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Vater. Wir brechen jetzt, Vater, diese Mauer der Hoffnungslosigkeit, wo wir keine Hoffnung mehr haben in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du jetzt Heilung schenkst, Vater, dass jetzt diese Hoffnungslosigkeit verschwindet in Jesu Namen und dass diese Mauern zerbrechen. Ich zerbreche sie jetzt im Glauben in Jesu Namen. Danke für neue Hoffnung in Jesu Namen. Danke für neue Hoffnung in Jesu Namen. Danke, Vater, dass diese Hoffnungslosigkeit nicht lähmen wird in Jesu Namen, sondern dass deine Kraft jetzt fließt. Wie im Himmel, so auf der Erde in Jesu Namen. Wie im Himmel, so auf der Erde in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für neu, mehr von dir, Jesus. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heben deinen Namen, Vater. Heben deinen Namen. Danke, Jesus, für Hoffnung, die von dir ist, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Und er spricht zu euch, meine Kinder. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Und ich sehe jetzt vor, also ich sehe diese Mauer immer noch und diese Mauer bröckelt. Sie bröckelt und sie bricht auf. Links und rechts, sie bricht auf und sie kippt einfach um. Und jetzt sehe ich hinter euch, also oder hinter dieser Mauer, vor euch, sehe ich ein neues Land, grünes Land, und es blüht auf und es geht auf. Und der Herr spricht zu euch, ich möchte euch neue Hoffnung geben. Ich möchte euch neuen Glauben geben. Ich möchte euch diese neue Sicht geben, dass etwas aufgeht und dass diese Mauer der Hoffnungslosigkeit zerbricht und zerstört wird in Jesu Namen. Und ich spreche es jetzt aus in Jesu Namen, dass es geschieht. Hoffnungslosigkeit verschwinde in Jesu Namen. Am Ende bleiben drei Dinge: Glaube, Hoffnung und Liebe, und die größte ist die Liebe. Und wir danken dir, dass diese Hoffnung bis zum Ende bleibt in Jesu Namen. Bis zum Ende bleibt in Jesu Namen. Zu deiner Ehre. Danke, Jesus. Amen. Wow, hier geschieht was. Könnt ihr euch im Glauben hinsetzen? Geht das? Ja? Nochmal. Super. Dankeschön, Dankeschön. Noch eine zweite Gruppe will ich vorrufen. Gott hat mir gesagt, könnt ihr gerade hier bleiben. Ja? Also. Eine zweite Gruppe, die Gott mir auch gezeigt hat, wo wir beten sollen dafür, ist eine Gruppe, die haben nur Feinde um sich. Also ich habe so gesehen, eine Person, die steht da so, und 9 bis 10 oder 7, 8, 9, 10 Feinde beschuldigen diese Person und sagen, du bist schlecht und du bist schlecht und du machst es falsch und du machst es falsch. Und ich sehe, es gibt Leute hier, die fühlen sich wie im Feindesland und sind eigentlich zu Hause. Ja, sie sind eigentlich in der Gemeinde, sie sind eigentlich hier und sie sind eigentlich in der Umgebung der Liebe, und lauter Feinde beschuldigen sie und sie schießen da hinein. Und Gott hat dieses Wort für euch aus Psalm 23, war ganz deutlich gestern, wo ich für euch gebetet habe. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn du das bist, sei mutig. Komm mal vorne, wir wollen da hineinbeten. Wenn du sagst, ja, ich habe einen Haufen Feinde, die versuchen mich zu zerstören, mich zu bedrücken. Wir wollen es hineinbeten, dass diese Sache jetzt verschwindet und keine Macht hat. Wenn du merkst, da sind ein Haufen Beschuldigungen und du wirst zu Unrecht beschuldigt, dann sei mutig. Hab keine Angst. Was Gott hier macht, ist was ganz, ganz Wichtiges jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das sind Glaubenshelden hier. Danke, Jesus. Könnt ihr nochmal aufstehen? Geht es? Ja, ich tue euch sehr, sehr herausfordern. Mit Glauben Hände ausstrecken und wir wollen für sie beten, okay? Danke, Jesus, Vater, dass jetzt diese Feindesland, Vater, diese Zerstörung jetzt verschwindet in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du der Gott bist, Vater, der Heilung schenkt zu deiner Ehre in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke für Heilung, Vater. Danke, Vater, für Erneuerung, Jesus. Und ich bete jetzt, Vater, dass deine Wille geschieht, Vater, in ihrem Leben. Wie im Himmel, so auf der Erde in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft, Vater. Danke, Jesus, dass du jetzt befreist, Vater, von diesen Dingen. Befreist, Vater, von diesen Zeiten der Bedrückung in Jesu Namen. Ich segne sie in Jesu Namen. Danke, Jesus. Und der Herr spricht zu euch aus Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und Vater, ich zerbreche jetzt diese Mächte der Finsternis, Vater, wo Feinde versuchen hineinzuschießen, wo Feinde versuchen zu zerstören. Und ich danke dir, Vater, dass jetzt ein neuer Bereich der Freiheit zustande kommt in Jesu. Freiheit und Heilung in dieser Gemeinde. Freiheit und Heilung zu deiner Ehre. Danke, Vater, dass da, wo die Mächte der Finsternis versuchen zu schießen, Vater, durch Feinde, dass sie nicht kein Ziel haben, sondern der Schild des Glaubens, Vater, wehrt es einfach ab in Jesu Namen. Ich habe dieses Bild, wo Jesus einen Tisch bereitet im Angesicht eurer Feinde. Und das ist ziemlich interessant. Ihr sitzt an einem fertig gedeckten Tisch. Sitzt dort und Jesus hat alles vorbereitet, was ihr braucht, im Angesicht eurer Feinde. Die werden auch noch ziemlich, ziemlich aggressiv, weil ihr an einem guten Tisch sitzt. Und Jesus schützt euch aber. Ich sehe einen Schutz um euch herum und die Feinde sehen das, dass Gnade auf eurem Leben ist. Und ich bete jetzt für Gnade, Jesus, dass Gnade geschieht. Und ich sehe, dieser Tisch ist vorbereitet für euch und dieser Tisch hat alle möglichen Gaben. Und ihr nehmt euch diese Gabe einfach zu euch. Ihr nehmt euch das einfach zu euch. Was ich so sehr, sehr arg sehe, ist so dieses Liebe Gottes. Ihr nehmt euch diese Gabe, ihr nehmt diese Speise zu euch und es heilt euch ganz besonders. Vater, ich bete jetzt, dass Heilung fließt, da wo Verletzungen geschehen sind. Heilung fließt, Vater, da wo Leute, Vater, mit Worten verletzt haben, Vater. Heilung hineinkommt zu deiner Ehre, Jesus. Und danke, dass an deinem Tisch alles ist zu deiner Ehre. Neue Liebe, neue Freude, es fließt zu deiner Ehre. Danke, Vater. Danke, Jesus. Und ich sehe, wie Jesus, wie so eine, er nimmt euch euer Herz und er berührt dieses Herz und es heilt alle Narben und alle Verletzungen und alle, er berührt es einfach und in dem Moment geschieht Heilung. Ich bete jetzt für Heilung in Jesu Namen, neue Kraft. Danke, Jesus. Könnt ihr mal eure Hände ausstrecken zu einem Pastor hin? Vater, wir beten jetzt, Vater, für den Joachim, Jesus. Und wir sprechen aus in der geistlichen Welt. Wir lieben ihn in Jesu Namen. Ich spreche jetzt hinein, eine neue Kraft Gottes in seinem Leben. Ich spreche hinein, neue Freude, Vater. Ich spreche hinein, neuen Segen, Jesus. Ich spreche hinein, neue Freude in seinem Herzen, Vater, die von innen kommt, Jesus. Danke, Vater, dass du ihm so viel gegeben hast, schon in seine Hände hinein. Same Gottes, Vater, und diese Same wird aufgehen in Jesu Namen. Vater, wir segnen ihn, Jesus, und wir überschütten ihn mit der Liebe Gottes, Jesus, zu deiner Ehre. Danke, Vater, für deine vollkommene Versorgung in seinem Leben. Und danke, dass die Engel Gottes ihm jetzt dienen zu deiner Ehre. Und ich sehe, Joachim, ich sehe, wie eine Versuchung in deinem Leben zustande gekommen ist. Wie bei Jesus in der Wüste. Und die erste Versuchung, die hast du bestanden. Die zweite Versuchung hast du bestanden. Die dritte Versuchung hast du bestanden. Und du fühlst dich richtig platt. Und dann steht da drin in der Bibel. Und da kamen die Engel Gottes und dienten ihm. Jetzt ist eine Zeit, wo ich dir dienen will, sagt Jesus. Wo ich meine Engel auch sende. Denn du warst treu in dem, was ich dir gegeben habe. Vater, ich bete jetzt für Heilung, für neue Kraft, für deine Liebe, die jetzt fließt, Vater, vom Himmel in sein Herz hinein. Und ich segne ihn, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Wir lieben dich. Okay, könnt ihr nochmal hinsetzen? Jesus. Okay, jetzt habt ihr mich kennengelernt, habe ich ja versprochen. Wichtig bin nicht ich, wichtig ist Jesus Christus. Amen. Und was Gott hier gemacht hat, er hat Leute geheilt, das ist ganz wichtig. Halte das fest. Und ganz, ganz wichtig, wenn du alles vergessen hast, was ich heute gesagt habe, denk an dieses Ding hier, ja? Das wirst du wahrscheinlich so nicht vergessen, wenn es hier vorne ist. Sei einer dieser vier Freunde. Einer dieser vier, die mit Glauben zu Jesus kommen. Gebet um Heilung, das Thema heute. Dass du betest, wenn du für Menschen betest, mit einem Glauben, wo du genau weißt, hey, aufgrund meines Glaubens geschieht etwas in der geistlichen Welt. Amen. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du heute gewirkt hast, ganz besonders. Und ich spreche aus, Vater, diese Gemeinde wird blühen und gedeihen zu deiner Ehre. Diese Gemeinde, Vater, wird wie die vier Freunde bekannt werden. Wenn man hier hineinkommt, empfängt man Hilfe. Denn du bist der Gott, der hier etwas Neues vorbereitet. Und ich danke dir, Jesus, dass dieser Glaube, Vater, hier wächst. Immer stärker und immer stärker zu deiner Ehre. Und Jesus, wir sagen, dass wir dich lieben von ganzem Herzen, Jesus. Es ist das Allerbeste, dir zu dienen, Jesus. Und als Gemeinde kommen wir heute zu dir und wir danken dir, Jesus, dass du uns errettet hast, uns diese Möglichkeit des Erlösungswerkes Jesu gegeben hast. Und wir wollen diesen Glauben nie loslassen, bis zum letzten Tag unseres Lebens. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne euch.